So, als ich den jungen Mann gerade vorgestellt hatte oder beziehungsweise begrüßt habe, wir machen das Ganze immer über Zoom, dann habe ich ihm gesagt, du musst mehr ballern. Und über, also wir natürlich im Kontext Training, da kennt er sich tatsächlich sehr gut aus. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Ich muss gerade überlegen, 2012 habe ich angefangen bei Homesplace, das ist halt eine kleine Fitnesskette, also klein ist sie eigentlich nicht. Haben zwar nicht so viele Gyms, aber sie ist bekannt. Ja, in den größeren Städten und da durften wir uns dann quasi kennenlernen. Und du warst einer von vielen Personal-Trainern da vor Ort und du hast die Fraktion Bodybuilding oder das Thema Bodybuilding so ein bisschen, also da habe ich dich zumindest gesehen. Du hast natürlich kein Bodybuilding mit den Leuten gemacht, also das habe ich nicht so wahrgenommen. Aber das fand ich halt sehr spannend, dass dann halt ein Personal-Trainer aus dem Bodybuilding kommt, einer aus dem olympischen Rudern, einer ist Kampfsportler, der andere oder die andere ist eine Pilates-Lehrerin und so weiter und so fort. Und das fand ich total spannend, wie groß dieser Personal-Trainer-Pool da war und wie unterschiedlich auch die Ursprünge von Sport und Bewegung waren. Und trotzdem habt ihr da alle an einen Strang gehuckt. Das fand ich echt cool. Und ja, habe da tatsächlich aus dieser Zeit super viel kennengelernt oder auch grundsätzlich lernen dürfen. Deswegen erstmal danke, dass du da bist, lieber
Ja.
René.
Ja, Manolo.
So, einmal
Darf ich noch mal
Bizeps-Flexis.
kurze Korrektur vornehmen?
Ja, unbedingt.
Und zwar, wir kennen uns schon noch viel länger. Das
Stimmt.
hast du noch vergessen.
Ja, das stimmt, das
Fitness
stimmt.
Future damals, oder Future Fitness, oder?
Future Sports in
In
Remscheid, ja.
Remscheid, genau, Future Sport in Remscheid. Da hatte ich nämlich damals meine damalige Freundin abgeholt aus dem Studio. Da
Ja.
warst du doch Studioleiter, glaube ich, ne?
Zu dem Zeitpunkt war ich das, glaube ich, noch nicht. Ich war sportlicher Leiter dort.
Aber
Der
so, genau, du
Studioleiter war
hast
dann
auf jeden Fall eine
danach.
leitende
Genau.
Funktion gehabt, genau. Und genau
Genau.
daher kennen wir uns schon. Deswegen habe ich nachher noch gesagt, Mensch, wir kennen uns doch irgendwo, ja?
Ja, stimmt,
Und
das
da
hatten
war
wir. Und da hast du noch einen
schnell.
Hund gehabt und sowas dergleichen, meine ich.
So, genau.
Ja, siehst
Ja.
du. Ja,
Ja,
da ist
noch nicht
die
wieder.
Fitnesswelt nicht klein. Ich
Nein,
habe ja in
nein,
Remscheid
die ist.
gestartet tatsächlich. Bin dann
Genau.
irgendwann in Düsseldorf gelandet und dann
Ja, ich
tatsächlich dann.
auch.
Ja, du offensichtlich ja auch. Deswegen haben wir uns ja da gesehen. Und ja, Homesplace war dann tatsächlich für mich persönlich dann die Sprungchance zur Selbstständigkeit mit Gravity Coach. Ne? Und ich würde
Genau.
sagen, was ich da auch teilweise so mitgenommen habe, das war ich glaube, das war wichtig für dieses Katalysieren. Okay, jetzt mache ich mich selbstständig.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, du hast ja da auch die Tools mitbekommen. Ich muss jetzt sagen,
Genau.
ob du, wie ich das, genau wie du gesagt hast, du hast natürlich das komplette Spektrum an Leuten und Fachwissen gehabt von allen möglichen Sportarten. Und das war natürlich das, woraus ich persönlich auch mein Wissensfundus und so weiter wirklich auch stark erweitern konnte, weil ich auch mal über den Tellerrand hinaus schauen konnte. Und dementsprechend war es natürlich super vorteilhaft. Die Zeit dort möchte ich auf keinen Fall missen. Und das, was ich heute darstelle, habe ich zum größten Teil dort gelernt. Das hat aber auch nur damit zu tun, weil das Team so geil war. Und da bin ich auch wirklich dankbar für.
Da bist du schön, dass du das sagst, weil ich empfinde das tatsächlich ähnlich. Und vor allen Dingen, das war halt eben die Chance, ne? Das war ja ein
Genau.
Schmelztiegel.
Ja,
Und das ist halt etwas,
genau.
was bei den meisten halt fehlt, so diese Erfahrung mit anderen, ich sage jetzt mal, Bewegungskulturen oder Sportkulturen, ne? Und dann haben wir uns halt alle als Personal Trainer irgendwo auf einer relativ eben, doch, das kann man nur so sagen, also auf Augenhöhe getroffen, aber jeder aus
Ja.
seinem Metier kommend. Und dann war halt eben dieser Austausch da. Das war echt geil.
Ja.
Also wenn es mal Zickereien gab, dann meistens nicht fachlich, sondern nur, weil
Persönlich,
irgendwie
genau.
persönliche
Ja.
Baustellen hatten.
War schon
Aber
geil.
das war halt echt geil. Und ich glaube, genau das, was du eben sagst, entweder man hat vor Ort schon was gelernt oder das hat Türen geöffnet oder Sichtweisen eröffnet, wo man dann später weiter genördet hat, weil da sind mir auf jeden Fall auch sehr viele Dinge
Genau.
bewusst geworden in der Zeit.
Ja, vielfach ist halt passiert, dass du halt dich unterhalten hast mit Kollegen und die dir Dinge gesagt haben, die Jahre später erst auf einmal eine Relevanz bekommen haben. Hast auf einmal gedacht, Moment mal, genau, jetzt verstehe ich das erstmal. Ne?
Das war quasi unser Instagram.
Sozusagen, ganz
Ja,
genau.
weil du hattest ja nur Nerds gehabt. Du hattest nur Nerds. Das muss man leider
Richtig,
so, aber was heißt leider, zum
ja.
Glück so sagen. Und dann
Ja.
hattest du halt tatsächlich den einen oder anderen, der war halt in seiner Bubble schon so tief drin und dann war das halt irgendwann zu dir vorgedrungen, aber dann erst Jahre später. Absolut.
Das war schön. Du konntest auch mit deinen Augen viel klauen, vor allem, wenn wir da viele Leute waren, viele Personal Trainer waren, die wir da zusammengearbeitet haben. Das ist unbezahlbar. Unbezahlbar, ganz ehrlich. Also das war wirklich ein Wissenspool und eine Möglichkeit zu lernen. Ja,
ja.
Das hat einen wirklich weitergebracht. Und was ich auch wichtig fand, was du eben erwähnt hast, klar, ich komme aus dem Bodybuilding. Ich mache jetzt seit 30 Jahren, trainiere ich jetzt etwas über 30 Jahre und habe natürlich mit meinen Kunden angelehnt an das, was ich weiß aus meinem Sport, mit dem Wissen, was ich als Personal Trainer beigebracht bekommen habe, in der, auch als Ausbildung vom Trainer her, natürlich dann umgesetzt. Und aber das grundsätzliche Verständnis für den Körper und für die Muskulaturen und für das, was der Kunde oder der Klient tun sollte, für seine Zielsetzung, das habe ich natürlich aus dem Bodybuilding mitgebracht. Wenn wir uns mal ganz klar so vor Augen führen, dass jegliche Sportart im Endeffekt nur wirklich gut werden kann, wenn ich als Basistraining ein Fitnessprogramm habe mit Widerstandstraining. Das geht ja durch die Bank so. Ich glaube, die einzigen Ausnahmen, die ihr da wirklich nehmen kann, sind Calisthenics, aber das ist ja im Endeffekt nur eine Art abgewandelte Krafttraining ohne Gewichte. Ansonsten hast du Powerlifting, Kraft-Dreikampf, Tennis, Schwimmen, egal wo du hingehst, umguckst, jeder, der wirklich ab einem bestimmten Niveau besser werden möchte, muss grundlegend sein Bodybuilding-Fitness-Training an den Handeln und an den Gewichten machen, um weiterzukommen.
Ja, das darf man so stehen lassen. Ich würde gerne gleich erfahren wollen, wie du zum Bodybuilding gekommen bist, was dich daran so fasziniert hat. Vorab möchte ich aber einmal den Zuhörern und Zuhörerinnen verraten, dass ich tatsächlich, was das Bodybuilding betrifft, noch nie so neugierig war wie jetzt.
Ja.
Das liegt daran tatsächlich, ich habe jetzt ein bisschen was gelernt, offensichtlich. Und was mich am meisten fasziniert, ist die Zeit, man spricht da offensichtlich irgendwie von der Bronzezeit des Bodybuildings, von der Silberära und dann von der Goldenära. Ja. Und diese Bronze- und Silberzeit, die ist dann wohl so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts passiert, also von 1900 bis 1900, keine Ahnung, irgendwie so 50er, 60er oder sowas dergleichen. Und da haben die Jungs da Sachen gemacht. Also Mädels habe ich keine gesehen, ich habe nur Jungs gesehen, deswegen ja, darf ich das jetzt hier mal so sagen, die tatsächlich voll in mein Bild reinpassen, gerade was so dieses ganze Atemthema betrifft, weil die wollten ja zum Beispiel auch einen Brustkorb entwickeln, der überdimensional war, um da nochmal eine Chest draufzusetzen, die dann nochmal üppiger wirkte. Aber die hatten da ein Verständnis, was ich heute tatsächlich im Kontext Atmung und Ribcage, ich sage jetzt mal Restauration, kennenlernen durfte. Das haben die schon vor 100 Jahren gemacht.
Ja.
Aber die hatten halt eine andere Zielsetzung, aber die haben teilweise genau das Gleiche gemacht, wo ich mir denke, Alter, das ist so ein krasses Wissen und wir gucken da gar nicht hin, weil es ist ja Bodybuilding, weil das irgendwann mal in Verruf gekommen ist. Und das finde ich eigentlich tatsächlich sehr überraschend, dass mich das jetzt so hookt und sehr, sehr überraschend, was es auch teilweise mit mir im Training macht, das ist unfassbar. Ich rede jetzt nicht von den Muckis an sich, sondern ich rede jetzt da von Biomechanik, weil die Jungs hatten einen Plan.
Biomechanik ist auch mein großes Steckenpferd.
Ja. Das ist, die hatten richtig Plan und die waren offensichtlich viel intuitiver unterwegs, als vielleicht das, was dann so nach der Zeit von Arnold war. Das weiß ich halt nicht, da kennst du dich besser aus. Aber ich wollte das einmal platziert haben, damit die Leute so verstehen, dass auch Bodybuilding in meiner Welt tatsächlich einen Platz verdient hat. Ja, gerade was das Wissen betrifft. Mhm. Wie bist du dazu gekommen?
Oh ja, ich glaube, ganz klassisch, fast wie jeder Bodybuilder aus meiner Generation, bin ich natürlich über die großen Vorbilder drangekommen. Daher sind zu nennen Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, wie sie nicht alle heißen. Die Bilder, die Filme, die damals halt rausgekommen sind, haben halt vermittelt ein Bild von Menschen, die halt leistungsfähig, tough und stark und bewundernswert waren, und ich glaube, das hat einen so ein bisschen angetriggert, und vor allem sah es einfach schön aus. Und in meinen Augen waren das einfach wunderschöne Menschen, und da habe ich gedacht, so kann ich mir das auch vorstellen. Mhm. Und dann habe ich erst ein bisschen Kampfsport gemacht, so, und dann hatten die dann auch so einen Kraftraum, aber eher so einen kleinen, und dann bin ich dann regelmäßig da reingegangen in den Kraftraum, aber hat dann schnell für mich entdeckt, dass das der eigentliche Sport ist, den ich gerne machen möchte. Ich habe dann nach 2 Jahren mit dem Kampfsport aufgehört und bin dann offiziell im 1.1.1992 quasi in ein Fitnessstudio gegangen, habe mich angemeldet und bin dort trainieren gewesen.
Genau. Spannend.
Und, ja, auf jeden Fall. Und dann ist es ja nun mal so, damals in den 90ern war es halt nicht so weit her mit der Kenntnis im Sport. Und dann hast du natürlich jemanden gefragt und der eine hat dies erzählt, der andere hat das erzählt. Und irgendwann denkst du dir, Moment mal, das widerspricht sich ja irgendwie oder geht jetzt nicht wirklich gleich. Und dann habe ich mich dafür entschieden, 1993 meine erste B-Lizenz zu machen. Das war damals der erste Anbieter in Deutschland, der Lizenzen für Trainer angeboten hat. Das war die BSA. Mhm. Und dort habe ich dann tatsächlich 1993 meine erste B-Lizenz in Saarbrücken damals gemacht. Und seitdem bin ich quasi Official Trainer. Beruflich habe ich es aber erst 1999 gemacht. Und dann habe ich halt trainiert. Und richtig Bodybuilding ist es dann geworden, als ich dann meinen ersten Wettkampf 1999 mitgemacht habe. Also vorher habe ich zwar auch Bodybuilding gemacht, aber für mich war es immer noch sehr abstrakt zu sehen, wie weit kann ich denn kommen mit meinem Potenzial, was ich habe. Und ja, privat kamen natürlich auch immer Dinge dazwischen, wo du dann gesagt hast, in welche Richtung gehe ich denn jetzt? Und du musst es für dich erstmal auch klarziehen, was du möchtest. Und ich muss aber auch sagen, ohne diesen Sport weiß ich gar nicht, ob ich heute wirklich noch hier sitzen würde und mit dir reden würde. Weil es gibt einem einfach viel Struktur und Halt. Und wenn es mal wirklich scheiße läuft im Leben oder du einfach mal den Pfad der Tugend verlassen hast, dann fängt dich das auf und zieht dich das wieder zurück, weil du denkst, Moment mal, dafür willst du doch jetzt nicht quasi alles aufgeben, für das, was du jetzt schon geleistet hast. Und jetzt reiß dich mal am Riemen und zieh mal wieder dran, ne?
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Da kam mir direkt tatsächlich nochmal ein eigener Gedanke. Würde ich gerne droppen, wenn das okay ist.
Ja.
Ich meine, was man den Bodybuildern auf jeden Fall nicht sagen kann, ist, dass sie keine Disziplin haben. Das ist ja ein 24-7-Job, also vor allem bei den Profis. Ne? Da geht es ja noch nicht mal um das Training, sondern es geht um den ganzen Lifestyle. Regeneration, Schlaf, wo platziere ich meine Ausdauer, was esse ich, wie viel esse ich, ne? Und ich glaube, du musst ja da auch nach Uhr essen. Ja,
genau.
Und ohne diese Struktur kannst du das, was da passiert, halt eben metabolisch, also dass da diese Muskeln wachsen, keine Chance. Und ich muss zugeben, ich meine, ich habe jetzt auch ein paar wilde Zeiten hinter mir und gerade das letzte Jahr, also die ganze Corona-Nummer plus, ich hatte privat noch sehr viel was mich beschäftigt hat, um das mal so zu sagen. Und dann habe ich dann in Portugal schon beschlossen, ich gehe jetzt wieder ins Gym. Ich habe das Gym ja lange Zeit verteufelt. Die Zeit hast du ja auch mitbekommen von mir. Ne?
Naja.
Und dann habe ich aber wieder das gemacht, was ich vor 20 Jahren das letzte Mal gemacht habe. Also nicht, dass vor 20 Jahren das letzte Mal gemacht habe, sondern womit ich begonnen habe. Ich glaube, ich habe mein Training gestartet, wo du das deine erste Bodybuilder Erfahrung gemacht, dein Wettkampf, ja. Das muss so nicht 99, sondern eigentlich davor, ich glaube irgendwie 97 oder 98, war noch zu den Abi-Zeiten. Habe ich also das gemacht, was ich im Gym damals, also wie ich zum Gym kam, einfach erstmal ballern. Ich hatte zwar keinen Plan, aber ich habe relativ schnell verstanden, boah, okay, wenn du das machst, passiert das. Ein bisschen mal da was gelesen. Und es tat mir ganz gut, aber es tat mir vor allen Dingen deshalb gut, weil ich auch natürlich gleichzeitig beschlossen hatte, ich will jetzt dafür auch wieder diszipliniert sein, ja, und mein Leben wieder auf die Kette kriegen, weil ich habe echt sehr exzessiv gelebt. Ja, da war alles dabei, das darf ich so sagen. Ich werde keine Einzelheiten nennen, aber ich werde zumindest so viel verraten können, wenn du mich in der Phase gesehen hättest, hättest du nicht gedacht, ich bin ein Trainer, weil das, was ich da alles gemacht habe, das passt nicht in den Trainerkosmos. Ja, so offen bin ich jetzt hier.
Ja.
Ja, und dann habe ich halt eben dieses Gym-Lifestyle wieder, das hat mich katalysiert, da wieder Ordnung reinzukriegen, um wieder mal die PS auf die Straße zu kriegen, damit ich über den physischen Weg auch wieder meine Psyche so ein bisschen einsammeln kann. Und es hat funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt seitdem auch wieder so ein bisschen gehuckt. Ich will dieses Gym-Ding tatsächlich nicht verteufeln, so oder so nicht, da bin ich jetzt mittlerweile weg von. Aber es ist halt ein Wunder, es kann ein geiles Werkzeug sein, um halt eben so das, was du eben beschrieben hast, was ich jetzt gerade beschrieben habe, auch Ordnung im Leben zu schaffen. Unabhängig davon, was tatsächlich so im Gym so passieren kann. Und das fand ich halt geil. Und heute, jetzt sieht man mich ja der ein oder andere, du kennst mich auch nochmal mit ein bisschen mehr, ich glaube sogar noch mal ein bisschen mehr als das, was ich heute habe. Mhm. Jungs in Remscheid, die kennen mich ja nochmal mit XXL-Size, also ich war jetzt nicht so groß wie du, aber ein bisschen mehr tatsächlich. So, und das fühlt sich halt einfach gerade mal gut an, so Punkt. Weiter.
Also, wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Ich meine, genau mit der Disziplin, ne? Genau das hatten
wir. Disziplin, hast du das auch genau, ohne das Bodybuilding wärst du nicht genau hier. Das hat die Struktur reingebracht, deswegen habe ich mich ja da so eingeklinkt. Also 99, gut, erster Wettkampf, genau.
Genau. Ja, ich erzähle einfach mal frei weg. Weiter, erster Wettkampf, dann natürlich Wettkampferfolge etc. Und dann kam eine Pause von 10 Jahren, das war, glaube ich, ab 2005. Da kam auch eine eher, ich sag mal, nicht dunklere Zeit, aber eine sehr intensive Zeit, sag ich mal so.
Schön gesagt.
So bis ungefähr 2013 bis 2014, als dann meine damalige Partnerin halt Blut geleckt hat. Die hat mit mir halt zusammen trainiert und wollte dann einfach mehr. Ich habe halt fast alle meine Partnerinnen und so weiter irgendwie immer im Studio kennengelernt. Bei den einen war es mehr oder bei weniger ausgeprägt, aber sie wollte mehr. Und hat dann angefangen, sich für Wettkämpfe vorzubereiten. Ich habe ihr halt geholfen, weil ich ja im Thema bin. Die ersten 2, 3 Vorbereitungen haben wir dann auch zusammen gemacht. Danach hat sie sich einen eigenen Coach genommen, was ich auch vernünftig finde eigentlich, weil sonst wird es halt problematisch in der Beziehung, wenn da halt Arbeitsethik und Vorstellung des Trainers in andere Richtung laufen, dann kann es schon mal privat ein bisschen hageln. Ja, und dann habe ich dann auch wieder das Interesse selber dran gefunden, weil ich dann auch wieder, ich weiß noch den Moment, wo ich dann mit ihr zu dem Wettkampf hingefahren bin und ich erstmal diesen Geruch wieder in der Nase hatte. Wenn du zu so einem Wettkampf hinfährst, du kommst in die Halle rein und du hast diesen Geruch wieder in der Nase von diesen Bräunungsmitteln, von den von diesen Sachen, die halt dementsprechend aufgetragen werden und einfach dieser typische Wettkampfgeruch, wenn du da reinkommst, und dann hat es mich dann einfach auch wieder gehuckt und dann habe ich dann überlegt, machst du das nochmal? Und es hat dann tatsächlich wirklich nochmal gute 4, 5 Jahre gedauert, bis ich dann wieder in der Form war, dass ich dann wirklich oben wieder mitspielen konnte. Ich habe dann 2015, glaube ich, oder 2014 meinen ersten Wettkampf wieder mitgemacht. Und da bin ich natürlich nicht weit vorne platziert worden. Und dann hat es tatsächlich dann wirklich nochmal bis 2021 gebraucht, bis ich dann tatsächlich nochmal nah an die Leistung rangekommen bin, die ich dann im alten Jahrtausend noch hatte. Da hatte ich dann den ersten Platz auf der Weltmeisterschaft geschafft mit knapp unter 50. Genau. Und den Vize-Weltmeister hatte ich 1999 gemacht und das war dann, was ich nochmal erreichen wollte. Ja, und das war jetzt quasi der Zeitstrahl in der Richtung. Was ich allerdings in der Mitte erfahren habe, ganz einfach, durch diese Erfahrung mit den anderen Kollegen und so weiter, war, dass da noch viel mehr ist, was man auch verbessern konnte und was ich dann im Rückblick dann begriffen habe, dass ich verschiedene Dinge, die ich glücklicherweise jetzt nicht unbedingt erfahren habe durch Verletzungen und so weiter, aber bei anderen Leuten gesehen habe, man hätte besser machen können, auch im Bodybuilding. Es sind halt zum Beispiel Mobilitäts- oder Dehnungssachen, spezielle Moves im Vorbereitungssektor oder jetzt ganz neu das Neuroathletik-Thema, was jetzt einfach mittlerweile mehr Popularität gewinnt, was ja im Endeffekt auch die Basis ist, nochmal quasi als Basis unter dem Bodybuilding oder Fitnesssport zu sehen ist, weil das Neuroathletik-Ding ist ja, wenn da nichts stimmt, dann kannst du dich noch so abmühen mit physischen Übungen und machen und tun. Es funktioniert einfach nicht, wenn hier oben die Schaltzentrale einfach nicht richtig eingenordet ist. Ja? Kannst dann, wenn die Sensoren halt vom Innenohr mit dem visuellen oder dem akustischen Signalen im Mittelhirn nicht übereinstimmen, dann kannst du tun lassen, was du willst. Dann ist immer eine Seite nicht mehr in Ordnung und dann wird dann halt eine fehlerhafte Bewegung draus gemacht oder eine Abfälschung. Was natürlich dann resultiert in Verletzungen oder halt Disbalancen und Schmerzen.
Also das finde ich erstmal richtig gut, dass du das würde man erstmal gar nicht vermuten. Ein Bodybuilder, der so ein bisschen in das ganze neurozentrierte Feld da mal reinschaut. Finde ich aber geil. Habe ich ja damals schon so ein bisschen mitgekriegt im Gym, wo du so ein bisschen, ich glaube, das war Medical Fitness und sowas dergleichen, da so vorgeprescht bist. Aber eine Frage habe ich, was machst du im Bodybuilding? Ich weiß nicht, ob du da persönliche Erfahrungen hast oder ob du weißt, wie die Kollegen das so machen. Mit Disbalancen, wie geht das halt? Weil ich kann mir gut vorstellen, es geht ja darum, vor allen Dingen, du musst halt abliefern, rein optisch gesehen. Mhm, genau. Und ich kann mir gut vorstellen, eine Disbalance, die kann natürlich jetzt auch von vorne hinten sein, aber vielleicht auch von links auf rechts. Also da denke ich jetzt zum Beispiel an Muskuliose oder sowas dergleichen. Wie geht damit wie wird damit im Bodybuilding umgegangen?
Also Disbalancen werden in erster Linie erstmal nur optisch wahrgenommen im Bodybuilding. Also was ich so weiß, auch von der Umgebung her, von meinem Umfeld auch im Bodybuilding-Bereich. Die werden natürlich auch nur optisch angegangen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Disbalance im vorderen oder hinteren Schulterbereich oder mein rechter Oberschenkel sieht halt ein bisschen anders aus als der linke Oberschenkel, dann wird erstmal nur wahrgenommen, okay, wir müssen vielleicht den rechten Oberschenkel ein bisschen mehr trainieren oder da nochmal ein bisschen ein Hauptaugenmerk drauf legen. Doch die Technik, die dahinter steht, die ist da doch nicht ganz ausgereift. Es mag Trainer geben, die auch aus dem Bodybuilding-Bereich kommen, die ihren Klienten oder Schützlingen, wie man eben auch nennen möchte, da die Möglichkeit geben, anderweitig mal Dinge auszuprobieren und diese Disbalancen tatsächlich auch nicht nur optisch, sondern auch funktional wahrzunehmen. Mhm. Ja, das ist ja genau das Thema. Ne? Ja, genau, da kommst du. Ne?
Ja, aber ich denke mir gerade, wenn du es schaffst, optisch auch einen Effekt zu haben, dann kann das ja gar nicht so verkehrt sein. Also ich denke jetzt zum Beispiel, deine linke Brust sieht irgendwie viel größer als die rechte. Dann wirst du nicht nur damit allein trainieren, also das ausgleichen können, dass du die schwächere Brust trainierst. Das wird nicht funktionieren tatsächlich. Genau, ne? Durch richtig, die Torsion genau. im Torso. Mhm. Das heißt, wenn du das irgendwie trotzdem adressieren kannst, wie auch immer, dann hast du ja trotzdem ein Schnäppchen geschlagen.
Ja, du musst natürlich erstmal feststellen, woher kommt denn die Balance überhaupt? Ja. Warum habe ich denn den einen Muskel weniger angesprochen als den anderen? Ist das jetzt tatsächlich einfach nur, weil der Muskel einfach auf der Seite schlechter funktioniert? Habe ich da jetzt einfach eine Verschaltung, die jetzt nicht optimal funktioniert, die Halswirbelsäule nicht gut stabilisiert ist und so weiter, und ich dadurch einfach den Muskel als zum Beispiel den Serratus als Ankerpunkt setzen kann? Ja, so wie du es auch gerne beschreibst, ja. Ich nutze diesen Wort Ankerpunkt auch immer sehr gerne. Und wenn da die neuronale Ansprache halt nicht funktioniert, dann kann ich das mal darüber versuchen. Aber meistens ist es ja auch so, dass bestimmte Bewegungsmuster im Alltag einfach oft zelebriert werden oder geübt werden oder trainiert werden, die halt einfach nicht passen für den Bewegungsablauf. Und die werden natürlich abgespeichert. Und die muss man halt überschreiben. Und wie oft passiert es denn, dass ich bei Zugbewegungen einfach den Trapez mit drin habe? Obwohl er eigentlich gar nicht für eine Zugbewegung da ist eigentlich.
Erzähl mal mehr. Ja? Also welcher Anteil Trapez sprechen wir jetzt? Obere, mittlere?
Vom oberen hier oben am Hals. Ich rede jetzt nicht vom unteren Anteil.
Ja?
Ja, also wir reden jetzt vom oberen Anteil, dass ich dann quasi, wenn ich dann ziehe, halt die Schulter so eindrehe. Ja? Das ist ja eigentlich gar keine gute Zugbewegung, weil die spricht ja im Endeffekt sehr stark den oberen Anteil vom Trapez an. Und das Problem ist ganz einfach, die Schulter rollt nach vorne und verengt vorne alles. Und das ist beim Bodybuilder natürlich immer so die Schwachstelle. So, und vor allen Dingen kriege ich aber dadurch auch nicht genug Volumen hinten in die Muskulatur rein, weil ich die Schulter einfach nicht nach hinten drehen kann. Und dann die Muskulatur hinten auf Kontraktion bringen kann, weil ich drehe die Schulter nur und bringe sie nicht nach hinten. Und das sind solche Geschichten. Und das muss ich erstmal zu eruieren, woher kommt denn überhaupt die Disbalance? Habe ich da Schiefstände im Becken, im Schulterbereich? Habe ich von der Wirbelsäule her dementsprechend eine richtige Abfolge von der S-Formung? Oder im schönsten Falle vielleicht noch eine tolle Skoliose dabei, die ich noch erstmal rausziehen muss, ja? Was wir heutzutage glücklicherweise mit ein bisschen Kenntnis bei leichten Skoliosen noch einigermaßen gut hinbekommt. Bei schweren Skoliosen muss man sich natürlich sehr viel reinfuchsen, so wie du jetzt, ne? Und bei dir war es ja wirklich, glaube ich, sehr hart mit der Skoliose.
So schlimm war es nicht. Ne? Also sie war optisch jetzt nicht so mega krass, aber ich habe mich halt reintrainiert und dann wurde sie stärker. Genau. Das war das Spannende.
Ne? Und genau das ist ja das Spannende. Umgekehrt funktioniert es natürlich auch, wenn du dann natürlich die falsche Richtung läufst, dann drehst du das Ganze in die falsche Richtung rein. Ne? Und
exakt.
Ja. Genau. Und genau das versuche ich natürlich aufzuarbeiten und an den Mann zu bringen oder an die Frau. Es hat aber tatsächlich bis heute, der Umbruch findet sehr langsam statt. Eine gleichmäßige Symmetrie bekommst du natürlich nur mit einem disbalancefreien oder armen Körper. Man hat immer Disbalancen, weil aufgrund der Tatsache, dass ich im Alltag immer wieder Bewegung, immer wiederhole, einfach sitze wie ein Schlons oder keine Ahnung was, hast du einfach Disbalancen. Und die muss man halt immer wieder erkennen und versuchen dann dementsprechend im Training entweder auszuschalten oder halt bestmöglich zu integrieren, dass ich die Bewegung trotzdem in einem Maß hinbekomme, dass ich die Zielmuskulatur so anspreche, dass ich der Zielsetzung, also dem Vorstellungsbild, was ich mir kreiert habe, was ich haben möchte, den Frame, sagt man so, erreichen kann.
Das heißt, im Bodybuilding dürfen wir schon sagen, dass die Menschen ein relativ gutes Körperbewusstsein haben, weil sie fühlen sich ja auch irgendwo rein, ah, hier will ich noch mehr Muskelentwicklung haben, hier will ich jetzt, da denke ich zum Beispiel ans Posing, ja, um halt eben noch mehr Latspread zu haben, muss ich halt eben die Schulterblätter mal ganz weit wegkriegen von der Wirbelsäule, damit ich halt eben da diesen Raum schaffen kann und so weiter und so fort. Das heißt, und das finde ich auch spannend tatsächlich, eventuell auch super, super spannend für diese ganze, da wo ich jetzt gerade zu Hause bin, diese ganze Biomechanik-Nerd-Bubble, ja, über diesen Weg auch mal zu fühlen und zu gucken, okay, wie kriege ich denn halt die Räume, da sind wir wieder bei Atmung, ne, im Brustkorb. Da finde ich das, was die Bodybuilder machen, tatsächlich mega, mega spannend, was die Räume und Atmung betrifft. Genau. Was sind so deine Erfahrungen, was Atmung betrifft, so im Bodybuilding?
Oberwichtig. Zum Beispiel hast du bei bestimmten Übungen wie Kreuzheben oder Kniebeugen, hast du ja die Atmung dabei, um den Torso zu stabilisieren. Das ist eine Technik, die musst du einfach machen, weil du einfach, wenn du da gleichmäßig durchatmest, die Stabilität im Torsobereich einfach nicht aufrechterhalten kannst, wenn du eine schwere Kniebeuge machst oder eine halbschwere Kniebeuge.
Bist du jetzt vom Bracing? Oder?
Wenn du runtergehst, dementsprechend die Luft kurz anhältst, ein bisschen Druck erzeugst, um wieder hochzukommen. Ja? Manchmal kenne ich die Fachausdrücke nicht, weil ich mir angewöhnt habe, die Fachausdrücke mit den Kunden nicht zu besprechen. Ich versuche immer, die normalen Ausdrücke zu nehmen. Und da bin ich wahrscheinlich noch so ein bisschen oldschool. Deswegen muss mir dann nochmal erklären, ich Bracing, weil ist dann wahrscheinlich genau das System.
Das wird das sein, ja. Genau.
Beim Kreuzheben ist ja genauso. Du musst einen gewissen Druck im Bauchraum erzeugen, damit halt dementsprechend das Zwerchfell einfach auf Spannung liegt, damit der Brustkorb gerade bleibt und die Brustwirbelsäule nicht abkippt. Ne? Man sieht aber auch dann vielfach Leute, die einfach genau damit Probleme haben, Zwerchfell und so weiter zu innervieren, um dann dementsprechend Stabilität im Brustkorb hinzubekommen.
Das ist auch ganz spannend. Ne? Gut, dass du das sagst, das Zwerchfell ist halt ein wichtiger Stabilisator für die Mitte, ja. Tatsächlich.
Genau, das ist die Brustwirbelsäule wird einfach von innen sehr stark auch gestützt. Ne? Und wenn du da von der Atmung her einfach nicht optimal läufst, verlierst du einen Großteil der Leistung. Ich möchte jetzt keine Prozentzahl nennen, aber mit Sicherheit großen Anteil und beraubt dich damit der Möglichkeit, einfach die Übung optimal auszuführen.
Was ich zum Beispiel ganz spannend fand, das habe ich das erste Mal gesehen, da auf YouTube, glaube ich. Da wurde ich erstmal so ein bisschen fuchsig. So, was ist das? Das nannte sich Breathing Squats oder irgendwie sowas. Und dann hast du halt quasi eine aufrechte, also ich glaube, das war sogar auf Wedges gemacht. Also das heißt, die Ferse war erhöht. Das, was wir halt eben jetzt gerade alle kennen aus dieser Bubble. Pack die Fersen hoch und dann machst du halt eine relativ aufrechte Kniebeuge. Das war aber dann ein Back Squat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob High Bar oder Low Bar, also ob relativ hoch angesetzt oder niedriger, das kann ich ja gar nicht mehr sagen. Und dann ging es halt darum, gewisse Atemzyklen in der Bewegung mit einzubauen. Und es ging gar nicht darum, Gewicht zu bewegen, sondern es ging darum, im Senkloch der Schwerkraft zu bleiben, hinten den Brustkorb zu verriegeln und dann halt eben, ich glaube, beim Runtergehen einatmen und kurz die Luft anhalten, dann mal hochgehen, wieder ausatmen. Und das wurde dann teilweise ein bisschen abgewandelt und. Mit der Zielsetzung, die Rippen zu mobilisieren und das Brustbein anzuheben. Also um den Brustkorb voluminöser zu machen. Ich habe das erste Mal gemacht, ich habe gedacht, ich falle gleich hinten rüber. Gewicht fast null. Ja, weil mich diese Atemarbeit und dieses Stabilisieren darin komplett umgehauen hat. Also mein Nervensystem hat gesagt, fuck you.
Auf Wiedersehen. Und
dann habe ich gemerkt, alles klar, die Jungs wussten etwas. Das will ich jetzt auch wissen. Deswegen fange ich jetzt gerade eigentlich erst an, mich da so ein bisschen rumzunörden, aber unfassbar.
Hört sich so ein bisschen nach der eigentlich gängigen Technik an. Du gehst runter bei der Kniebeuge, fängst an, die Luft einzuhalten, kurz festhalten und beim Hochgehen wieder ausatmen.
Das war viel komplexer. Das war nicht nur das, sondern du hattest dann teilweise verschiedene Modi und du musstest dann teilweise, ich glaube, wenn du unten warst, sogar 3-4 Mal durchatmen.
Ach was?
Und dann auch nur gezielt irgendwo hin. Das weiß ich schon nicht mehr. Ich muss mal das Video raussuchen.
Können in den Brustkorb rein wahrscheinlich, ne?
Ja, und dann aber halt nach vorne, weil hinten hast du verriegelt durch die Positionierung der Arme und der Stange.
Ja, geht ja gar nicht, genau, weil du hast ja durch die Verschränkung kommst ja nur vorne raus.
Genau, Verschränkung und aufrechte Position im Raum.
Ja.
Da sind wir wieder bei der Schwerkraft. Und dann ging es halt eben relativ easy, dass die Brust zu mobilisieren. Nicht zu mobilisieren, sondern zu, das ist ja auch Bodybuilding. Also die haben sogar den Ribcage gebildet.
Das machst du bei einem wirklich super geilen Trainings, bei einem super geilen Coach. Der wird dir auch immer zeigen, zum Beispiel auch beim Bankdrücken, dass du quasi jetzt nicht, wie wir es manchmal halt bei uns im Studio halt sehen, dass die Leute sich so durchbiegen, sondern dass der Brustkorb quasi so positioniert wird, dass die Brustmuskulatur genau so liegt, dass sie eine optimale Kontraktion in der Aufwärtsbewegung halt vollführen kann. Auch beim Schrägbankdrücken. Du positionierst quasi den ganzen Ribcage vorne nochmal an. Das Brustbein wird nach vorne angehoben. Und damit du halt die Spannung schon, merkst ja schon, wenn du den Brustkorb anhebst, dass die Spannung in der Brustmuskulatur steigt. Und dann kann der Arm schön an den Körper rangezogen werden. Und dann hast du die optimale Kontraktion. Und das musst du über jede Wiederholung machen. Viele Leute verlieren dann einfach den Brustkorb, sacken wieder ein und dann kannst du nicht optimal arbeiten. Und somit hast du dann natürlich auch von innen erstmal die schöne Streckung. Dadurch hast du eine mehr Vordehnung im Brustmuskel, kriegst besser die Kontraktion und natürlich durch die Atmung kommst du dann besser auch rein in den Flow, weil du brauchst ja auch einen gewissen Atem.
Ja, das stimmt. Ne? Wobei, da werden jetzt einige ein bisschen irritiert sein, weil wir haben ja das Thema Stack gerade und Benchpressing auch mal mit Neutral Spine. Man muss jetzt dazu sagen, das sind jetzt zwei verschiedene Geschichten. Das, was du gerade gesagt hast und was jetzt gerade so gängig ist. Ne? Weil die meisten Leute haben Stabilitätsprobleme in der Mitte. Also vor allen Dingen im Alltag, dann ist dieses ganze Stacking halt super geil. Und wenn es dann darum geht, weil das ist genau das, was ich jetzt gerade nämlich mache. Stacking ist jetzt einigermaßen im Sack und jetzt geht es darum, den Brustkorb noch mal ein bisschen mehr in die Entwicklung zu bringen.
Ja.
Mhm. Da sind wir wieder so bei Bucket Handle, also das heißt hier Brustbein mehr in die Bewegung reinzubringen, zur Seite weg auch, ne? Bucket Handle, also die seitlichen Bewegungen des Ribcages. Und wenn dann die Mitte gut stabilisieren kann, dann darfst du auch mal dieses Stack verlassen und dieses, was du eben sagtest, ne, Brustkorb so ein bisschen nach hinten kippen, ne, das Brustbein dadurch noch mehr anheben und. Das käme dann erst im zweiten Schritt.
Ja gut, wir gehen ja immer davon, also ich persönlich, wenn ich in meinem Sport, ich sag mal meinen Sport, davon ausgehe, dass jemand schon relativ gut ist, dann ist es für mich erstmal nicht das Problem mit dem Stacking. Das Stacking ist beim guten Bodybuilder eigentlich schon auch gut ausgebildet in der Regel, wenn er schon mehrere Jahre trainiert. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, das Phänomen. Ich glaube, das sind einfach die Compound-Übungen und weil Bodybuilding an sich ja schon sehr funktional ist, und wenn du es gut machst mit einem guten Coach und der die Techniken von Anfang an richtig zeigt, dann ist das Stacking im Training inbegriffen, weil verschiedene Übungen wie Überkopf Military Press, Schulterdrücke mit der Kurzhantel, wenn du im Stehen machst, wenn du Klimmzüge machst, Stacking, ganz wichtig. Wenn du kein gutes Stacking hast und du dementsprechend die Körperteile nicht zueinander koordinieren kannst, dann hängst du rum wie ein nasser Lappen und dann kriegst du die Muskulatur nicht angesprochen.
Weißt du, woran ich das sehe? Ich weiß nicht, wie diese Posing, also wie diese Positionen heißen im Posing. A, dieses ganze Vacuuming.
Mhm, ja.
Ne? Das finde ich super spannend und ich glaube, dass da auch sehr viel passiert. Vor allem im alten Bodybuilding. Also nicht das, was in den 80er Jahren passiert ist. Bei denen sehe ich das nicht. Aber bei den alten Hasen, da hast du das gesehen.
Und heute
das kommt jetzt wieder.
Das ist bei der Classic Physik, ist das so. Das ist ja quasi angelehnt an die, deswegen heißt es Classic, an die alte Ära damals.
Die
gemacht worden. Weil die haben vom Volumen und vom Muskelmasse her, wenn du mal zum Beispiel den Chris Bumstead, das ist der Beste momentan, der ist erster bei der Olympia gewesen, wenn du den vergleichst mit Arnold Schwarzenegger, dann siehst du da wirklich, dass die vom Körperbau ungefähr gleich sind.
Mhm.
Ne? Dann kommen ja, über der Classic Physik kommen ja noch die 212er, das ist eine Gewichtseinheit, und dann kommen die schweren Jungs. Also kommen noch zwei Klassen quasi drüber, die sich mittlerweile im Laufe der Zeit seit Arnold Schwarzenegger entwickelt haben, vom Gewichts Limit her, dementsprechend und von den Möglichkeiten her entwickelt haben.
Zwei Klassen nochmal drüber.
Die 212er sind natürlich größenabhängig dann dementsprechend voluminöser. Wenn du da mal so ein Flex Lewis oder so mal anguckst in seinen besten Zeiten, da wären alle Schwarzenegger abgestunken. ja, wenn du den dahingestellt hättest. Es ist einfach von der Qualität und von der Härte her und von der Masse für das Gesamtframing her. Mhm. Ja, und so ein Chris Bumstead oder hier so ein Fabian Mayer aus Österreich oder hier, wir haben ja mehrere Classic-Physik-Athleten in Deutschland, mindestens noch drei zu nennen, wären zum Beispiel Mike Sommerfeld,
Westermeier.
Ja, die sind einfach wirklich, die sind wirklich ganz weit vorne, die sind alles ja. Olympiateilnehmer, ne? Und die machen alle Vakuumpose. Und die müssen das trainieren tatsächlich. Die trainieren es jeden Tag tatsächlich, vor allem in Vorbereitung.
Ja.
Ja, die trainieren das nach der klassischen alten Core-Methode, hinlegen erstmal, Bauchnabel einziehen, schön zur Wirbelsäule hinziehen. Das ist der Klassiker, was wir früher auch gelernt haben. Im Personal Training, weißt du?
Schön, und Transversusaktivierung. Um die Taille genau. Wahrscheinlich schön zu auszuformen, ne? Hä? Um die Taille auszuformen, oder was ist da die Zielsetzung?
Ja, die Vakuumpose ist einfach eine Pflichtpose in Klassikphysik.
Ach, was ist sogar eine Pose ist? Okay, die muss demonstriert werden.
Ja, das ist eine Pflichtpose, die das quasi zelebriert, was damals halt dementsprechend gezeigt worden ist.
Ach so.
Ah, ja, genau. Und beim Doppelbizeps vorne und bei der Klassikpose, wo den Arm rechts und links, einmal links in Hüfte hast und einmal rechts nach oben hast, dann kannst du auch Vakuum fahren. Meistens bei Bizepsposen einseitig oder beidseitig werden diese.
Wie heißt diese Pose, wo die Arme quasi, also die Hände in den Kopf verschränkt werden und dann so der Lat nochmal so rausgeholt werden und dann die Bauchmuskeln angespannt werden?
Bauchbeine.
Bauchbeine ist das, genau. Okay.
Weil da sehe ich das zum Beispiel auch. Du hältst die Arme so.
Ja, ja? Ja, genau.
Den Bauch und dann ziehst du nur ein Bein nach vorne und dann machst du dann.
Weil da werden die Rippen richtig schön reingezogen. Wenn du das dann mal kombinierst mit dem Vacuuming, also diese Idee, diese Grundspannung, dann sehen die Jungs ja aus wie, kommt der Lat nochmal richtig krass raus, schön weg von der Wirbelsäule, das ist ja das, was mich dann interessiert. Rippen sind schon unten, schön tailliert. Ja, und das macht natürlich auch optisch etwas. Ich glaube auch, dass diese Optik, die da so gefrönt wird, wahrscheinlich auch gar nicht mal so unsinnig ist im Sinne von der Funktionalität.
Ja, natürlich. Ne? Ja, natürlich. Wenn du natürlich in der Lage bist, eine gute Vakuumpose zu ziehen. Ich meine, hast du schon mal eine Vakuumpose gefahren?
Ich bin da ganz schlecht drin, aber offensichtlich habe ich da auch
ganz genau.
Potenzial.
Das ist tatsächlich super schwierig. Ich habe das ja auch mal probiert. Da musst du wirklich lange üben, um ansatzweise wirklich, auch wenn du ziemlich fettfrei bist, denn die Bauchdecke nach innen wirklich reinziehen zu können.
Das ist ja ein Stretch.
Das ist harte Arbeit. Das ist, du merkst richtig, wie es dir anstrengt, auf einmal die Wirbelsäule hinten auch wirklich, wenn du da ein paar Sachen nicht die richtig sitzen hast, machst du aber knack, knack, knack. Dann ziehst du es ganz rein, ne? Oder die irgendwelche Rippen nicht mehr aufeinander sitzen, dann kannst du damit schön reinziehen. Und das machst du ein paar Mal hintereinander, dann kannst du erstmal wieder nach Hause gehen, ne? Dann reicht das schon.
Nervensystem ist durch, ja, das stimmt.
Ja, aber die Jungs machen das ja wirklich auf der Bühne wirklich minutenlang, ne? Und das bedarf schon wirklich einiger.
Das ist natürlich auch fürs Zwerchfell geil, ne? Weil das kriegst du natürlich richtig schön auf Länge.
Ja, natürlich.
Wenn du die ganzen Organe da richtig reinsaugen kannst, Transversus ist aktiv, Brustkorb ist trotzdem, ja gut, das ist teilweise relativ voluminös, aber das Zwerchfell muss ja auf Länge gehen.
Was ich derzeit auch mache, eine interessante Sache, um meine Schultern und dementsprechend auch ein bisschen zu lockern, hänge ich mich immer an die Klimmzugmaschine dran. Habe ich ein leichtes Gegengewicht und dann kann ich mit meinem Körpergewicht einfach länger rumhängen, anstatt ich mich, wenn ich mich nur pur oben an die Stange hänge, so wie du, da bin ich noch lange nicht. Weil meine Schultern nach oben raus noch nicht ganz so entspannt sind. Ne? Es zieht noch sehr stark. Deswegen muss ich ein gleiches Gegengewicht haben. Und dann merkst du auch, wenn du dann dementsprechend wirklich gut atmest, dann hebst du und senkst du das Gewicht von der Maschine mit dem Zwerchfell. Und das ist geil, weil du kannst nämlich mit der Maschine dementsprechend das Zwerchfell so trainieren, weil das Gewicht dann dementsprechend ein sensorisches Feedback gibt und den Körper anhebt und senkt. Das hast du so auf der Stange nicht, wenn du nur hängst, kannst du das schlecht spüren, finde ich so.
Du wirst lachen. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe gestern da eine Klimmzug-Variante gemacht, da habe ich bestimmt, das ist kein Scherz, ja, 20 Klimmzüge waren es auf jeden Fall. Aber ich mache auch Klimmzüge an dieser Graviton, also an dieser Unterstützung, weil ich da teilweise dann habe ich, weiß nicht, 30 Kilo Unterstützung, das ist schon relativ viel, aber dann gehe ich tatsächlich in gewisse Posen rein, was meinen Rumpf betrifft, was die Armposition betrifft. Ja. Und dann mache ich da meine Übung. Obwohl ich das ohne kann, also Klimmzüge, benutze ich dann eine gewisse Positionierung trotzdem diese Maschine zur Unterstützung. Und dieser Feedback über die Füße hilft mir auch nochmal, das Becken zu stabilisieren. Je nachdem, was meine Zielsetzung da ist. Und dann haue ich mich da weg. Und da geht auch nicht viel tatsächlich. Genau. Ne, weil ich dann quasi die Kraft fahre, nochmal versuche zu erwischen, die ich sonst nicht erwische, weil ich sonst mit meinen Starken ausschließlich ziehe.
Cool, dass du sagst. Genau das mache ich nämlich auch. Ich mache das auch oft mit meinen Klienten. Wenn die beim Latzug von Klimmzügen reden wir erstmal gar nicht. Viele kriegen Klimmzug ja gar nicht gut hin. Und selbst wenn sie einen Klimmzug hinkriegen, dann folgen sie immer sehr stark zurück. Was mache ich? Ich hau die Leute dann dementsprechend auf den Klimmzugassistenten. Und dann kann man da ganz gerade schön hochfahren, die Ellbogen wirklich seitlich am Körper lang fahren lassen, dass die Schulterblätter schön rotieren und der Latissimus schön hinten runterziehen kann, damit wir eigentlich auch die Breite angesprochen haben. Dass sie das lernen, erstmal den Körper zu fühlen, wie er eigentlich sein muss, damit wir dann nachher umsetzen können, zum Beispiel am Latzugturm, wo man sich ein bisschen vorbeugt, dass die Ellbogen tatsächlich immer in einer gewissen Position unter dem Handgelenk stehen müssen, damit ich eine optimale Verkettung der Muskulatur habe.
Den Körper fühlen, ja, das ergibt so viel Sinn.
Genau, das ist
so
das,
viel
genau
Wissen,
das ist das Entscheidende.
Ne? Ja, da kannst du so viel wissen und so viel abnörden, wenn du es nicht fühlen kannst, dann ist es nicht sehr nachhaltig, finde ich persönlich zumindest.
So ist es, genau.
Warum, weil das beobachtet man ja auch, und ich habe das auch in gewissen Phasen, ich hoffe, ich habe das nicht noch mal im Leben, dass ich so, das ist natürlich dann immer so abgefärbt von der eigenen Sichtweise gerade, dass ich so wertend bin. Die Fitness war ja lange scheiße in meiner Wahrnehmung. Das Krafttraining war lange scheiße. Mittlerweile darf ich das alles relativieren und auch zurücknehmen. Was ich jetzt aber sehe, und da bist du aber besser im Bilde als ich, dass Bodybuilding nie seine Faszination verloren hat. Im Gegenteil, dass sogar heute die Jugend, weiß nicht, scheint ein neues Zenit zu sein oder zu geben, was diesen Sport betrifft, da richtig gehuckt ist. Ist das tatsächlich so? Warum ist das so? Und was machen die Jungs heute vielleicht anders oder doch gleich wie die Jungs von früher oder wie du damals?
Ich glaube einfach, dass im Zuge der Internetisierung, sag ich mal so, einfach der Zugang dazu viel besser geworden ist und dass die Aufklärung und die Informationen, die zur Verfügung stehen, einfach besser sind. Wenn man sich halt mal vorstellt, wie früher so ein normaler Werdegang ausgesehen hat, du bist ins Studio gegangen, hast Leute gehabt, die Erfahrung hatten und haben dir ihr Wissen mitgeteilt. Bestenfalls hast du noch ein paar Sportrevues und ein paar Flexzeitschriften rumliegen gehabt und hast dir daraus deine Dinge genommen. Da haben aber im Endeffekt auch nur die wirklich oberen 10, oberen 20 der weltweiten Bodybuilding-Elite ihren Steiß abgelassen und irgendwelche Trainingspläne hingeknallt, die wahrscheinlich noch nicht mal von ihnen waren, sondern von der Redaktion geschrieben worden ist, in deren Namen dann dementsprechend gepostet worden sind. Irgendwelche Trainingsroutinen, Ernährungspläne etc. Du konntest noch nicht mal gucken, ob das wirklich valide war, was da wirklich aufgeschrieben worden ist. In der Regel waren die so seriös, dass es schon gepasst hat. Und was aber nicht propagiert worden ist, ist einfach, dass diese Programme für den verschiedenen Leistungsstand einfach auch angepasst werden mussten. Und dann fehlte einfach wirklich das Know-how, auch bei den Trainern und Coaches, das dementsprechend zu haben. Und dann hast du halt nur sehr wenige Coaches gehabt, die dich vorbereiten konnten oder dementsprechend das Bodybuilding für denjenigen auf ein Niveau zu bringen, wo er sagt, okay, ich bin jetzt wirklich Bodybuilder und ich habe Spaß dran. Viele Leute haben ja aufgrund mangelnder Betreuung einfach schon vorzeitig aufgehört, entweder aufgrund von mangelndem Interesse, weil kein Erfolg da war, Verletzung, oder aus sonstigen Gründen. Aber der Spaß an der ganzen Geschichte, der Erfolg, blieb dann tatsächlich irgendwann aus und war nicht nachhaltig. Und das ist heutzutage anders. Du hast heute so viele Informationsmöglichkeiten, was auch zum Nachteil gereichen kann, wie du weißt. Mhm. Aber die Verfügbarkeit und die, ich sag mal, die Werbung dafür dieses Sport ist einfach sehr viel größer geworden seit den 2000ern. Und dann haben sich findige Köpfe mal Gedanken gemacht, was machen wir denn jetzt, um der breiten Masse einfach mal Zugang zu gewähren? Und wurden andere Klassen eingeführt. Bikini-Klasse bei den Frauen, Figurklasse bei den Frauen, Classic-Physik, Mans-Physik, wo dann dementsprechend die Männer halt in einer kurzen Short da stehen und einfach ihren Oberkörper zeigen können, ohne dass die Beine trainiert werden. Das kann man halten, wie man möchte. Ob das jetzt Bodybuilding ist, in dem Sinne, wie man sich klassisch vorstellt, da gibt es dann diese Nörgler und sagen, scheiße, kann ich mir gar nicht vorstellen, was machen die Jungs, die trainieren die Beine, warum stellen sie sich auf die Bühne, das hat doch nichts mit Bodybuilding. So, nee, ist Mans Physikklasse. Das ist schon in Ordnung so. Und die sollen sich auch gerne da hinstellen und ihren Körper zeigen. Heutzutage hast du Leute in der Mans Physikklasse, da kommt mancher Bodybuilder nicht hinterher. Die haben Schultern und Oberkörper, Da können sich Leute hinter verstecken, die sich Bodybuilder finden. Insofern ist der Zugang einfach viel besser geworden. Und die Lage auf dem Trainermarkt, sage ich mal, ist auch weitaus qualitativer und besser geworden, umfangreicher. Gute Trainer sind mehr geworden, schlechte Trainer leider noch mehr. Ja, ist so. Aber da wollen wir jetzt mal nicht bleiben. Und deswegen werden auch viele, viele Leute kriegen so viel gutes Wissen mit und werden dadurch auch so gut schnell viel besser und müssen nicht erst diesen langen Lernprozess durchlaufen, den ich zum Beispiel durchlaufen muss. Ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, was es tatsächlich bedeutet, wirklich auch mein Essen vorzubereiten, weil das sind Dinge, die musst du von Anfang an richtig machen, dann hast du auch schnellstens Erfolge. Und genau deswegen ist es heutzutage eine ganz andere Geschichte und der Umgang mit dem Bodybuilding ist nicht mehr so negativ behaftet. Ja, es ist eigentlich eher in Anführungsstrichen neutral bis positiv, sag ich mal, die Berichterstattung.
Ah, okay, spannend. Weil ich kenne ja noch die Phasen, wenn du halt zu viel warst, ja, dann musste, weiß nicht, warst ein einfacher Junge.
Ist heutzutage nicht mehr so, ja, weißt du, im Schwimmbad guckt keiner mehr danach, wenn einer mit einem Sixpack durch die Gegend läuft, mit breiten Schultern. Wenn es nicht ganz so heftig ist. Ja, da wird es eher als normal empfunden. Ja? Wie es halt auch früher normal war, wenn da auch mehr beleibte Menschen rumlaufen, mit einer Plauze oder so. Was ja völlig in Ordnung ist. Jeder muss seinen Lebensstil finden. Und wenn jemand damit zufrieden ist, kann er gerne so rumlaufen. Seine Sache. Musste man sich aber früher als Bodybuilder eher für rechtfertigen, warum man so ausschaut, ist aber heute nicht mehr so. Das ist schön.
Und
das zieht sich tatsächlich komplett durch den ganzen Pfad einmal durch die Gesellschaft. Das fängt alleine an von der Bodybuilding, fitnessgerechten Ernährung, die du im Discounter teilweise bekommst. Ja. Und über die Kleidungsindustrie, also die Kleidungsindustrie, die stellt extra Sondergrößen her für Leute, die etwas außerhalb des Normalen sich befinden vom Körperlichen her. Da gibt's dann extra Jeanshersteller und T-Shirt- und Hemdhersteller, die sich extra darauf die spezialisiert haben, diesen Spezialbau quasi abdecken zu können, weil zieh doch mal ein Hemd als Bodybuilder.
Maschinenbau.
Ja, das sieht aus, du hast oben an den Schultern, hast du dann dementsprechend halt
passig
und dann geht einfach gerade nach unten beim Hemd.
Ja.
Ja, und dann musst du unten schön zusammenbringen, damit dann hast du hier so Falten, das geht gar nicht. Und ein Slim-Fit-Hemd funktioniert nicht, das passt nicht über alle Arme. So, dann brauchst du natürlich ein Hemd oder ein Jackett, was dementsprechend zugeschnitten ist. Und da sind halt immer mehr Firmen und das wird auch immer mehr normal, dass du da die Sachen kaufen kannst. Sind auch preislich ganz normal anzusiedeln, wie eine gute, qualitative Kleidungsindustrie im Normalbereich.
Ja, das ist ein guter Punkt, was du eben gesagt hast. Ne? Klar, Internet, ne? Vor allen Dingen auch Social Media, guckt ja dann die ganzen Jungs nochmal, dann ist natürlich für das Auge das, was dich damals so fasziniert hatte, mich ja mehr oder weniger ja auch. Ne? Boah, der sieht krass aus, das ist sehr beeindruckend, ich will das halt auch. Das brauchen wir gar nicht wegzudiskutieren, ob bei Männlein oder Weiblein, jeder hat so einen Stereotyp, den findet er gut, was ja auch völlig in Ordnung ist. Teilweise, klar, kann man über Geschmack sprechen oder beziehungsweise streiten, aber am Ende des Tages, ich glaube, da ist dieser rote Faden schon zu erkennen. Das heißt, da sind die ganzen Jugendlichen, also Jugendlich sind für mich bis Mitte 20 schon. Ja, das ist ja das, was man halt eben so, was ich auch mit Social Media jetzt immer mehr so wahrnehme. Und klar, eine ganz andere anderer Informationszugang. Die lernen ja viel schneller als das, was vor allem du zu deiner Zeit, wo es nur diese Zeitschriften gab, war ja noch gar nicht aktiv. Ja, und dann hast du nur daran partizipiert, wer bei dir mit im Gym war und schon welche Erfahrungen gemacht hat. Ansonsten musstest du deine eigenen Erfahrungen machen, rausgezogen aus irgendwelchen Zeitschriften. Heute läuft das ja ganz anders. Und dadurch kriegst du natürlich auch, und das finde ich dann auch krass, das habe ich auch schon hier und da mal gesehen, dann hast du da 20-Jährige, die sehen halt aus wie eigentlich zu deiner Zeit die 30-Jährigen. Gut, da wird natürlich auch Stoff nochmal dabei sein, da wirst du wahrscheinlich heute auch nochmal ganz anders drankommen als damals. Das weiß ich nicht. Aber das sind so alles so Katalysatoren plus auch richtig, der Markt hat sich auch nochmal so ein bisschen aufgestellt. Da werden jetzt sehr viele Coaches dabei sein, die auch richtig Plan haben. Dich auch nochmal hocken. Stimmt, das sind auch nochmal so Parameter. Das heißt, wir kommen eigentlich um diesen Körperkultsport gar nicht drumherum.
Ja, genau.
Also ihn zu leugnen oder darüber zu schimpfen, wäre totaler Blödsinn, weil er hat ja auch Vorteile.
Ja, und definitiv. Ja, definitiv. Ja. Wenn das alles noch in einem einigermaßen gesundheitlichen Rahmen bleibt.
Aber was ist denn heute noch gesund?
Also einigermaßen, sage ich ja. Ne? Also man kann natürlich viele Vorteile durch Muskeltraining und so weiter bekommen. Ich sage mal, nur die peripheren Bedingungen, die spielen natürlich eine Rolle, wie weit ich dieses Gesundheitsmaß ausnutzen kann.
Es muss ja keiner rumrennen wie Ronnie Coleman zu seinen Zeiten. Das ist ja ein Viech gewesen hoch 5. Wir wissen ja, was heute mit dem passiert ist. Hat das was damit zu tun eigentlich gehabt? Weiß ich gar nicht. Der ist ja im Rollstuhl, ne?
Ja, der läuft an Krücken. Der hat ja mehrfache Hüft-OPs schon gehabt, Stammzellentherapien und so weiter. Der macht auch noch Beintraining wieder, auch gut, heftig und so weiter. Allerdings das Laufen ist halt, der hat, glaube ich, Taps gekriegt, neue Hüftgelenke. Mhm. Und ich weiß nicht, ob am unteren Rücken noch was gemacht worden ist. Mhm. Auf jeden Fall im zweistelligen Bereich die Operationen. Also nicht ohne. Ich glaube, er hat insgesamt für die ganzen Operationen 11 Mille auf den Tisch gelegt. 11 Millionen. Ja. Ich weiß aber, das, was ich im Kopf habe, so als Erinnerung. Nicht bitte darauf festnageln. Das ist natürlich die eine Seite, wie ich dann belaste.
Dann wird nur das wird auch nur dann wahrgenommen, ne? So Extrembeispiele, genau. Aber darum geht es ja nicht.
Andere Beispiele sind natürlich vom gesundheitlichen Aspekt tatsächlich die Verfügbarkeit von Steroiden und das immer frühere Anfangen und tatsächlich auch das direkte Anfangen mit dem Training, mit diesen Sachen, wo wir früher einfach erstmal angefangen haben und dann irgendwann mal gesagt haben, okay, entweder entscheiden wir uns jetzt dafür oder dagegen. Wenn du dich nämlich dafür entscheidest, dann weißt du auch genau, du entscheidest dich für ein weiteres Leben halt dafür. Und du hörst dann auch wahrscheinlich nicht mehr auf. Ne? So, und das ist natürlich eine andere Frage. Aber wichtig ist einfach zu verstehen, dass ein Bodybuilding-Lifestyle einfach viele gesundheitliche Dinge mit sich führt. Einfach erstmal das regelmäßige Essen und das Auseinandersetzen mit der Ernährung. Was heutzutage, wenn das mehr machen würden, dann hätten wir ganz viele Krankheiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, einfach nicht mehr. Ich meine, wir haben einen riesen Anteil an übergewichtigen Menschen und das wäre dann einfach nicht mehr. Wir haben einen riesigen Anteil an Leuten, die einfach aufgrund dieser Übergewichtigkeit Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes und die ganze Litanei haben, die mit dem zusammenhängt. Das wäre dann auch nicht mehr. Außerdem hast du durchs Muskeltraining und so weiter immer noch Effekte auf das Immunsystem, auf das allgemeine Wohlbefinden, durch die Myokine, die halt ausgeschüttet werden, was ja auch mal ganz neu ist, was ja erst vor 5 Jahren in, glaube ich, Norwegen herausgefunden ist von einer schwedischen Doktorin. Die hat herausgefunden, dass der Muskel hormonähnliche Substanzen in den Körper abgibt, wenn man den Muskel trainiert. Egal wie, jetzt Schwimmen, Radfahren, Krafttraining etc. Und das ist ja genau der Gegenspieler von dem, was halt im Bauchraumfett stattfindet. Dieses serale Fett, das hat halt auch hormonelle Abgaben, aber im Gegenteil. Du hast halt entzündliche Prozesse, die gefördert werden, Östrogenwerte, Cholesterinspiegel und so weiter beim Mann steigen und. Ne? Alleine von diesem Aspekt her gesehen ist es zu begrüßen, dass viele junge Menschen sich einfach dafür entscheiden. Und wahrscheinlich auch ein Aspekt, nicht nur der optische, ist, warum man sich dafür entscheidet. Weil man muss ja was tun heutzutage, weil man sich sowieso in einer degenerativen Gesellschaftsform befindet. Ja, wenn ich mich ganz normal verhalte, wie es die Gesellschaft vorgibt und mein Leben so lebe, wie es einfach wie der Rahmen vorgegeben ist, ohne mich wirklich sportlich zu betätigen, dann werde ich mit spätestens 30 auf jeden Fall degenerative Probleme bekommen. Ja, das heißt einfach entweder Rücken, Kreislauf und so weiter, die ganze Litanei, die auch wieder damit zusammenhängt. Ne?
Ja. Also Bodybuilding gegen die
für die Volksgesundheit.
Für die, genau. Ja, warum nicht? Am Ende des Tages kannst du immer noch gucken, was du dann machst. Du bist jetzt aus dem Kampfsport ins Bodybuilding rein. wer weiß, vielleicht sind dann halt eben Leute, es muss ja noch nicht mal, vielleicht ist das Wording auch Bodybuilding irgendwie vielleicht für viele abschreckend, aber am Ende des Tages geht es um Krafttraining. Nahezu jeder, der im Gym an Geräten trainiert, macht ja dann eine Form von
Bodybuilding. Es ist ein kreativer Prozess. Ja, wenn ich ins Studio gehe und ich möchte eine optische Veränderung herbeiführen, dann mache ich Bodybuilding. Mhm. Egal wie das ausschaut, wenn ich natürlich nur rein Powerlifting mache und Leistung abrufen möchte, dann mache ich kein Bodybuilding, dann mache ich Powerlifting. Aber ich schwöre dir, mindestens 70-80% der Powerlifter möchten auch eine optische Veränderung
haben. Ja, klar. Ich habe ja schon mit einigen gesprochen, haben wir ja bei uns im Gym.
Ne? Und, genau, so. Und die wollen ja natürlich auch ein bisschen anders ausschauen. Die wollen natürlich eine athletische Figur haben. Die wollen ja nicht rumlaufen wie der Hausmeister. Und deswegen.
Hausmeister Krause.
Ja. An der Stange. Ja. Und deswegen ist es einfach immer eine gewisse Art von Bodybuilding. Egal, ob ein Calisthenics-Mensch ist, so wie der Markus. Oder halt ein funktionaler Mensch, so wie du. Du möchtest ja auch körperlich was verändern in einer Art und Weise, dass es auch optisch zu sehen ist.
Ich kann dich beruhigen. Das, ja? Wir sind alle funktional.
Ja, eben.
Ja, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Also Leute, ihr müsst jetzt nicht dafür ins Gym gehen. Vielleicht habt ihr ein paar Hanteln im Keller. Und selbst wenn es nur eine Klimmzugstange ist oder der Boden macht Push-Ups, ist auch eine Form von Bodybuilding. Wie du schon gesagt hast, das fand ich sehr schön. Ist ein kreativer Prozess.
Ne? Genau.
Das heißt, wenn ich 40 Kilo Gewicht verloren habe, war das dann auch eine Form von Bodybuilding, wenn ich es jetzt zum Beispiel nur mit Fahrradfahren gemacht habe?
Absolut. Auch Bodybuilding. Du formst den Körper nach deinen Vorstellungen.
Ja.
Das ist Bodybuilding. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen 180 Kilo Menschen da. Der ist jetzt wirklich sehr stark übergewichtig. Ich sag mal, er ist einfach fett. Hm. Ja. Und der möchte gerne Bodybuilding auf der Bühne machen. Und da kommen nachher 90 Kilo bei reiner Muskelmasse, also bei richtig Diet und Lean und dementsprechend Wettkampf fertig raus. Dann haben wir den ja auch komplett runtergezogen, so wie du gerade eben sagtest. Ne? Von 160 Kilo auf 90 Kilo, 70 Kilo erstmal runter. Das ist Bodybuilding. Das ist nicht abnehmen, das ist Bodybuilding. Weil ich forme den Körper so, wie ich es möchte.
Ja.
Im Endeffekt, wenn es grob betrachtet. Ich mache natürlich Sport dafür. Es ist jetzt kein Bodybuilding, indem ich sage, okay, ich möchte zwei Hosen kleiner haben. Das ist kein Bodybuilding, das ist tatsächlich nur abnehmen. Weil ein Bodybuilding beinhaltet Folgendes. Ich mache eine körperliche Betätigung, um einen Fettverlust zu haben und ein gesundes Maß an Muskulatur zu erhalten oder aufzubauen. Je nachdem, von welchem Status ich aus starte. Wenn ich natürlich sehr wenig Muskulatur habe, ist es wichtig, aufzubauen. Oder wenn ich halt einfach nur dick oder fett bin, dass ich dann einfach Fett verliere und die Muskulatur halte, wenn ich gut Muskulatur schon habe. Dann ist es Bodybuilding. Wenn ich natürlich nur abnehmen möchte, einfach um bei der nächsten Hochzeit zwei Nummern kleiner zu haben und das einfach nur mache, weil ich dann dass ich nichts mehr esse, dann ist kein Bodybuilding, dann ist einfach
dann ist fragwürdig, genau.
Also. Ja.
Gut, ich muss gerade schmunzeln, dann ist quasi das ganze Atemthema mit, ich mache ja auch Training, ja, also ich bewege ja auch ein paar Gewichte, dann ist es auch Bodybuilding.
Ja, klar.
Wenn ich jetzt an die Entwicklung meines Brustkorbes da denke, weil da will ich noch ein bisschen was rausholen. Gut, René, ich würde jetzt tatsächlich zum Ende kommen, weil wir haben nahezu eine Stunde. Das ist jetzt immer so meine, krass, ne, wie schnell das geht, magische Grenze. Gibt es noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben möchte und wo findet man dich, wenn man dich finden möchte?
Also finden erstmal natürlich internetmäßig Internetseite macbecker.com, auf Insta macbecker. Mac kommt von Medical Athlete Coach, damit ich das nochmal kurz erwähnt habe. Ist nicht mein richtiger Name. MAC, Medical, A, Athlet und C, Coach. Mac Becker, Becker ist mein Nachname, deswegen Mac Becker. Ja, und natürlich in der CrossFit-Box. Ne? CrossFit am Rhein, da bin ich auch
auf. Beste Gym. Beste Gym von der Welt.
Super geiles Gym. Ich bin froh, dass ich da bin, ganz ehrlich.
Ja, ich auch. Liebe Grüße an Goran. Maria und Dominik. Ja, dann, falls du noch einen Abschlusssatz hast, hau raus. Ansonsten würge ich dich jetzt hier ab. Oh, da hat man dich jetzt nicht gehört. Warum nicht? Ja, das Internet will nicht, dass du was sagst. Ah, ich nehme an, da ist eine Batterie leer. Ja gut, kein Problem. Dann werde ich es so lange überbrücken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich finde, das ist eine sehr inspirierende Folge mal wieder. Und sie soll auch beweisen, dass wir nicht einfach die Schotten dicht machen, wenn wir vielleicht ein Thema haben, wo wir sagen, oder von einem Thema hören, wo wir sagen, es passt eigentlich gar nicht in mein Weltbild. Wenn man genau hinschaut, gibt es tatsächlich immer etwas, was aus dieser, wie jetzt bei dem Bodybuilding, ja, aus dieser Sportart sich extrahieren lässt und in sein eigenes Weltbild integrieren lässt. Und ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, ne? So wie ich das eben erzählt habe mit dem Thema Atmung. So, ich glaube, Mac Becker ist wieder auf Sendung.
Hau Jawohl, raus. Wieder dabei. Nee, ich hatte keinen Schlusssatz tatsächlich nicht. Ich hatte mir auch nichts überlegt, was ich jetzt nochmal Heroisches am Schluss sagen kann. In diesem Sinne wünsche ich einfach auf Wiedersehen. Genau.
Super. In dem Sinne, ich schließe mich an. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.